Auf unserer Reise, die wir hier im Januar bis im Februar gemacht haben, haben wir vor allem auch den Norden von Chile besucht, wo wir bis dahin nicht genauer kennt haben. Der landschaftliche Unterschied zur Schweiz, der hätte nicht grösser sein können. Wir sind hier auf Iquique gekommen, das ist eine der nördlichsten Städte von Chile. Und wo wir hier so mit dem Flugzeug hergeflogen sind, haben wir hier so diese Stadt gesehen. Da war das Meer und da war diese riesige Stadt und dann einfach Sand. Sand und Steinberge und Wüste. Überall die Trockenheit. Wir haben nicht einmal so gross geschwitzt, weil die Hitze so trocken war. Aber Sonnenschutz und eine Wasserflasche sind enorm wichtig. Es hat geschonnen, als existiere auch kein Leben in dieser Trockenheit. Aber bei genauerem Hinschauen hat man dann aber auch ein bisschen gesehen, dort wo Wasser war, ist etwas gesprossen. Es hat zum Teil ausgesehen wie so eine Mondlandschaft. Und man hat dann auch beim näheren Hinschauen gemerkt, eben die Vielfalt und die vielen Bodenschätze, die es hatte. Da sind zum Teil die verschiedenen Steinschichten, die darauf hinweisen, dass es eben so Mineralien herum hat. Sogar im Sand innen haben wir da die Kalkkörnchen entdeckt. Oder die Tiere, die genau diese Umgebung gebraucht haben zum Leben. Und die wunderschönen, verschneiten Vulkane, die es hatte, und unten wieder Wüste. Oder die Salzseen, die genau die Nahrungsmittel hatten für die Flamencos, dass sie dort leben können. Und dann die enorme Mine, da ist eine Kupfermine, die abgebaut wird. Wahnsinnig eindrücklich, einfach das ganze, die ganze Wüste dort, die so reich ist an diesen Bodenschätzen. Ich weiss nicht, wie vielen von uns ein Erlebnis präsent wird, wo er oder sie so richtig Durst hatten. Etwa bei einer Wanderung. Oder bei einer anderen Sportaktivität. Oder bei körperlicher Arbeit, wo man ja gerade literweise Wasser schwitzt. Oder wir sehen in den Nachrichten von Orten in der Welt, die unter Dürre leiden und wo es kein Wasser hat. Da ist noch ein Gewitter, das wir erlebt haben. Oder die Geysire, die wir auch gesehen haben, das Wasser, das plötzlich aus diesen Gesteinen aufgebrochen ist. Und dann auch die Salz, das Salz, das zu finden war. Als wir das Unterengadin besucht haben, haben wir eben die Wasser- und den Brunnenluxus von der Schweiz gesehen und ist uns so richtig bewusst worden. Oder wenn man mit ausländischem Besuch in der Stadt Bern von Brunnen zu Brunnen geht und sieht, wie die so verstaunt sind, dass wir so einfach Trinkwasser fliessen lassen, das ist auch ein Erlebnis. Können wir uns da in die Situation versetzen, wo jemand so grossen Durst hat, dass er sich mit allen Fasern von seinem Körper nach Wasser sehnt. Im Psalm 42 lesen wir von dieser grossen Sehnsucht nach Gott, die der Psalmschreiber vergleicht mit dem Durst nach Wasser. Eine Unterweisung der Kinder Korachs vorzusingen. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Daran will ich denken und vor mir ausschütten meine Seele, wie ich einherzog, in der Schar sie führte zum Hause Gottes, mit Klang des Jubels und Dankes, ein feierlicher Aufzug. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Mein Gott, aufgelöst ist mir, in mir ist meine Seele, darum denke ich an dich aus dem Land des Jordan und des Hermon vom Berg Misar. Urflut ruft der Urflut zu beim Brausen deiner Wassergüsse. Alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Des Tages wird der Herr seine Gnade aufbieten und des Nachts wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Sagen will ich zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Wie Mord in meinen Gebeinen höhnen mich meine Bedränger, indem sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist dein Gott? Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Im Psalm 43 lesen wir weiter: Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meinen Rechtsstreit mit der gnadenlosen Nation. Vom Mann des Betrugs und des Unrechts errette mich, denn du bist der Gott meiner Zuflucht. Warum hast du mich verworfen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. So werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude und werde dich preisen auf der Zither, Gott, mein Gott. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Die zwei Psalmen, die werden eigentlich als Zusammengehörig und als Gebetspsalm verstanden. Beim näheren Heranschauen merkt man auch einen Prozess, den der Schreiber durchmacht. Man kann annehmen, dass die Psalmen die Situation widerspiegeln, wo der David auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Er musste Jerusalem verlassen, dort, wo er gelebt hat und auch nahe beim Tempel war. Er musste an einen Ort fliehen, wo er weg von der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen war. Und er ist von Finden verlacht worden und die Präsenz von seinem Gott ist in Frage gestellt worden. Also eine schwierige Situation, die hier der Psalmist beschreibt. Der Psalmist fängt mit der Beschreibung von der Not von dem Hirsch an, der nach Wasser lechzt. So kommt jetzt also der Hirsch an die Wasserstelle oder den Bach, wo er eigentlich gewohnt war, Wasser vorzufinden. Er ist ja schliesslich immer dorthin gekommen. Aber da ist kein Wasser. Alles ist vertrocknet. Und das Tier hat enormen Durst. Es streckt Zungen raus, wie wenn sie in der Luft Wasser finden würde. Es lechzt. In anderen Übersetzungen heisst es schreit. Also eine Beschreibung, dass es wirklich Durst hat. Und der Vers 3 beschreibt auch die innere Situation vom Durst, wo der Psalmist hat. Durst nach Gott. Wir kennen den lieblichen Durst, wenn kein Wasser da ist. Wir kennen den Durst nach Leidenschaft, nach Glück. Nein, der Durst von der Leidenschaft nach Glück und Leben. Kennen wir auch den Durst von der Seele nach Gott? Nach einem lebendigen Gott, einem Gott, der Ursprung von allem wahren Leben ist. Nach dem lebendigen Gott, der erfrischt, der Leben spendet. Ein solcher Durst nach Gott zeigt auf, dass der Schreiber vorher schon einmal das Erlebnis gemacht hat, eben satt zu werden an ihm. Er kennt die lebendige Beziehung mit Gott und wünscht sie sich mit allen Fasern von seinem Sein. So wie der Hirsch immer wieder an die Wasserstelle zurückgekommen ist. Er glaubt an den lebendigen Gott. Aber jetzt scheint diese Beziehung vertrocknet zu sein. Er macht keine Erfahrungen mehr mit ihm. Es scheint, als hätte sich ihm Gott entzogen. Und er antwortet nicht. Es kommt nichts Lebensspendendes zurück. Auch in der heutigen Zeit können wir solche geistliche Dürreperioden erleben. Sind wir schon so lange mit Gott unterwegs, dass sich Routine, Tradition und Pflicht eingespielt haben, die Begeisterung und das Feuer abkühlen? Man besucht den Gottesdienst, liest die Bibel, betet. Und doch ist es nicht mehr das Packende, das Lebendige. Und es scheint, wir erfahren Gott nicht mehr in unserem Leben. Er antwortet nicht. Es scheint, Gebet geht bis an die Zimmerdecke, aber nicht weiter. Wir beten, aber es bleibt unerhört. Vielleicht sind einige unter uns gerade in so einer Phase. Der Schreiber fragt, wann werde ich wohl wieder vor Gottes Angesicht sein? Wann werde ich wieder so nahe bei ihm sein, dass ich sein Gesicht sehen kann? Das ist natürlich bildlich gemeint. Wann werde ich wieder Gottes Nähe so zu spüren wie vorher? In einer Beziehung brauchen wir die Nähe. Wir brauchen das Gegenüber, das wir anschauen können, damit wir auch spüren, was das andere denkt, was meint. Welche Fragen haben wir gerade und finden genauso wenig eine Antwort? Es führt ihn zu einer tiefen Traurigkeit und Not. Der Psalmist mag nicht mehr essen, er möchte nur noch brieken. Und dazu kommen noch Vorwürfe von anderen. Wo ist denn jetzt dein Gott? In dieser Traurigkeit geht er in sich. In der Luther-Übersetzung heisst es sogar, daran denke ich und gieße meine Seele über mir aus. Ich finde das noch einen spannenden Satz. Meine Seele über mir ausgüssen. Also ein bisschen wie unter einer Dusche stehen und einfach einmal alles über sich ergüssen lassen. Oder eine Auslegeordnung von der Situation, wo ich mich drinnen befinde. Die Erinnerungen an die guten, tollen Erfahrungen, an die Momente von der Freude, vom Erfülltsein, aber auch die Frustration von der momentanen Situation. Was ist es denn, was mich so mutlos macht? Was ist jetzt? Ja, wo ist denn jetzt der Gott? Was ist geschehen, dass das Gefühl da ist, dass Gebet, Gott Gebet nicht mehr erhört? Im Leben stoßen wir immer wieder auf Momente, die zum Nachdenken führen. Sei es ein neuer Lebensabschnitt, der bevorsteht, ein Berufswechsel, ein Wohnortwechsel oder Kinder fliegen aus, Krankheit, Arbeitsverlust, Pensionierung. Situationen, die zu folgenden Fragen führen können. Habe ich das, was ich mir vorgenommen habe, erreicht? Was ist aus meinem geplanten Leben geworden? Alles ist anders gekommen. Ist das jetzt alles? Das habe ich nicht vorgesehen für mein Leben. Wo sind all meine Visionen und meine Träume? Ernüchterung kann sich da ausbreiten, wenn das Leben eine andere Wendung genommen hat. oder Enttäuschung über nicht erreicht. Und dann die ganz perfiden Vorwürfe, wo in all dem ist denn jetzt Gott? Was ist das für ein Gott, der solches zulässt? Wieso antwortet er nicht? Du bist doch so ein feuriger Christ gewesen, so aktiv in der Gemeinde, so engagiert. Du hast so vieles mit Gott erlebt, so ein Vorbild. Diese Stimmen, die müssen nicht immer von Personen von außen kommen. Es kann auch Satan sein, der die Schwäche vom Moment benutzt, um mit seinen Lügen und Anklagen zu kommen. Es tut weh. Auf der einen Seite ist da das Gefühl, dass man vergessen oder übergangen ist und man sucht ja selber nach Gründen von dieser vertrockneten Beziehung und dann sind da noch die vorwurfsvollen Fragen von außen. In dieser Traurigkeit macht der Psalmist etwas ganz Wertvolles. Er erinnert sich an das, was ihn so ermutigt hat. Gemeinschaft mit anderen Christen. Zusammen Gottesdienst feiern. Zusammen beten und Lob preisen. Zusammen unterwegs sein und Leben teilen. Nachdem er seine Seele ausgeschüttet hat, also ausgegossen hat, fängt eine Wende in ihm an. Jetzt fängt ein interessanter Prozess an in Form eines Wechselgesprächs. Der Psalmist redet zu sich selber und dann wieder zu Gott. Er klagt und gleichzeitig redet er sich Mut zu. Er klagt über unerhörte Gebete und betet doch ganz unerhört um Antwort. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Er ist unruhig, ungeduldig mit sich selber. Wir kennen das sicher von uns selber auch. Er möchte, dass etwas geschieht, dass sich etwas verändert. Er hält die Situation fast nicht aus. Er spricht die Not aus. Er geht nicht einfach darüber hinweg. Und er redet nicht einfach zu sich selber. Reiss dich zusammen. Das wird schon wieder. Nein. Er schaut hin und zeigt sich dann mit neuer Kraft. Harre, also warte, hoffe auf Gott. Ich werde ihm noch einmal danken. Er hat die Kraft bekommen, wieder dort anzuknüpfen, nämlich an diesen Erwartungen, was Gott da hat und noch tun wird. Jetzt im Moment kann er noch nicht dafür danken. Und das muss er auch nicht. Er darf ehrlich sein. Er muss sich selber nicht überfordern. Gott verlangt das auch nicht, aber er will, dass er hofft. Und zwar nicht irgend allgemein, dass es irgendwie schon weitergeht, sondern ganz konkret auf das wartet, was er dafür beten tut. Nach dem kurzen Trost kommt die nächste Traurigkeit wie eine Flutwelle. Die ganze Situation und Not werden mit reissenden Fluten verglichen, die über den Schreiber hinwegrollen. Es ist, wie wenn er unter einem Wasserfall stehen würde und es kommen immer wieder neue Wasserfluten. Vielleicht kommen da all die negativen Erinnerungen wieder hoch und drohen ihn zu ersticken oder richtig gehend zu ersaufen. Jetzt sind da die Warum-Fragen an Gott gerichtet. Warum ist das passiert? Warum? Warum? Warum ist meine Freude weg? Warum ist mein Leben so und nicht anders verlaufen? Warum haben sich meine Kinder so entwickelt? Warum passiert gerade mir das? Und doch ist es Gnade von Gott, die ihn am Tag begleitet und in der Nacht an seine Lieder erinnert. Er merkt, wie ihm die Lieder und das Gebet gut tun, wenn es dunkel um ihn ist. Nicht nur bezogen auf die Nacht, sondern auf die Dunkelheit durch die momentane Situation. Und wieder kommt der Refrain, wo er mit sich selber redet, als wie Gott mit ihm würde reden. Was betrübst du dich, meine Seele? Der 43. Psalm fängt dann mit der Forderung nach Gerechtigkeit an. Vom Klagen wird da zum Bitten gewechselt. Setz dich doch für das Unrecht ein, das mir geschieht. Warum greift Gott nicht ein mit Blitz und Donner und Feuer vom Himmel, um die Sache für mich zu regeln? Warum dürfte sich das Unrecht so ausbreiten? Der Schreiber merkt, dass es alleine nicht schafft. Er braucht Hilfe von einem starken Gott. Er kann es nicht selber. Und er braucht keinen Rechtsstreit führen. Das tut Gott für ihn. Noch eine ist die Klage. Warum hast du mich verstoßen? Siehst du nicht, wie traurig ich bin, wie mich das Gesamte fast zerreißt? Aber jetzt verbindet sich die Bitte für eine Rechtfertigung mit dem Bekenntnis. Denn du bist der Gott meiner Zuflucht. Man spürt neue Zuversicht und Kraft. Es kommt der Punkt im Leben, wo man nicht nur einfach unsere Gefühle und Emotionen und Ängste analysieren, sondern auch zu unserer Seele reden sollen. Nicht sie soll der Herr über unser Leben sein, sondern Gott. Wir müssen uns selber, unserer Seele ab und zu sagen, so, ich habe deine Sorgen jetzt gehört, aber ich setze meine Hoffnungen auf Gott. Ich vertraue ihm. Und dann schließt sich bitte mit dem Vers 3. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Diese Bitte ist mit Gottes Sohn beantwortet. Jesus, das Licht von der Welt, der Weg und die Wort. Sein Licht und seine Wort leuchten in unser Leben, damit wir die Wort über uns erkennen können und über Gott. Die Wort, dass Jesus mich so sehr liebt, dass er den Weg als Kreuz auf sich genommen hat, dass der Weg frei ist zum heiligen Berg, zu seinen Wohnungen und zum Ziel von seiner Freude. Zu neuer Gemeinschaft mit Gott, zu neuem erfüllt sein. Die zwei Psalmen zeigen, dass es Dürreperioden im Leben gibt, wo das Gefühl entsteht, dass unsere Gebete unerhört bleiben. Und gleichzeitig ermutigen sie uns, sich auf einen Prozess einzulassen, dass wir unerhört ehrlich und offen mit uns und mit Gott reden dürfen. Und dadurch Mut und Hoffnung entsteht. Hoffnung, dass Gott ganz konkret antwortet. Er will uns nicht fallen lassen. Wir sind in seinen Händen. Jesus kennt die Sehnsucht nach Gott auch. Als er am Kreuz gehangen ist, hat er gesagt, ich habe Durst, in Johannes 19, 28. Und das hat er nicht gesagt, weil er Lust auf einen süßen Tee oder ein Gocki hatte, sondern weil er Sehnsucht nach dem Vater hatte. Auch er hat die Situationen von geistlicher Dürre gekannt. Darum kann er mit uns mitfühlen. Aber noch mehr. Er verspricht, dass er den Durst löschen will. Solche Dürrezeiten dürfen uns wieder neu in die Gottes Gegenwart führen und zu einem neuen Wunsch nach Gemeinschaft mit anderen Christen. Im Gottesdienst, Kleingruppen und gemeinsamem Gebet. Es ist wie die Bodenschätze oder die Vielfalt in der Wüste von den Bildern vorher, wo man plötzlich entdeckt und merkt, dass die Wüste ganz ein anderes Gesicht überkommt und gar nicht mehr so negativ wirkt. Weil zuletzt werden wir ihm für alles, was uns widerfahren ist, nur danken können, weil wir gelernt haben, dass der allmächtige Gott unsere unerhörten Gebete erhört und unsere Sehnsucht stillt. Amen.